Das Erste, was mir immer einfällt, wenn ich vor diesem tollen Podcast-Gerät sitze, was fange ich an? Wie fange ich an? Und mit was fange ich an? Ich möchte mal sagen, neue Woche, neues Glück, aber irgendwie ist das total altbacken. Und darum habe ich mir heute nichts Neues einfallen lassen und habe einfach der Spontanität freien Lauf gelassen, das, was mir in den Kopf kommt. Das haue ich jetzt einfach raus. So, meine lieben Leute, die Musik ist jetzt zu Ende. Und das ist, oh, jetzt geht auch das Licht hier aus in unserem tollen Raum. Wir sitzen nämlich heute in der Redaktion in Mahl im Medienhaus Bauer und wir feiern eine kleine Premiere. Wir haben nämlich heute einen neuen, jetzt sieht man mich nicht, aber ich mache diese klassischen Anführungsstriche da mit den Händen. Wir haben einen neuen hier und der hat sich mit einer ganz besonderen Bewerbung irgendwie ausgezeichnet, aber das werden wir im Laufe des Gesprächs hoffentlich erfahren. Ich sage jetzt einfach mal Hallo, Nico.
Hi, René.
Ja, hi. So, erstmal schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, in das wunderschöne Mahl.
Ja, sehr gerne.
Du kommst aus der Ecke, du bist gebürtiger aus Recklinghausen.
Genau.
Und jetzt kommt's, liebe Leute. Festhalten. Du wohnst, erzähl selber, wo?
Im Dortmunder Norden und da gibt's ein ganz spezielles Plätzchen. Da wurde der schwarz-gelbe Verein, der Lokalrivale, gegründet in der Nähe. Ja, nennen wir es beim Namen. Ich wohne in der Nähe vom Borsigplatz.
Wie kommt man denn da? Also wahrscheinlich ist es der Wohnungssituation geschuldet gewesen, oder?
Ja, also das ist eine lustige Geschichte. Und zwar, ich habe wirklich einige Jahre vor meinem Studium noch was Soziales gemacht und war mir noch gar nicht so sicher. Auch wegen der Stadt. Also ich habe TV- und Radiojournalismus in Dortmund studiert und da war es einfach so, dass ich natürlich auch nicht immer pendeln wollte, ne? Und zwar bin ich dann erstmal in eine WG dort gezogen und so weiter und so fort. Und dann, ja, man kennt dieses WG-Spiel, Bäumchen wechsel dich. Und alle
Was wechselt man denn da für Bäumchen?
Naja, MitbewohnerInnen, sag ich mal.
Wir gendern hier nicht.
Ja. Ja, alles okay, klar. Okay. Mitbewohner zum Beispiel. Ja, ne?
Okay. Genau. Ja, also Leute, lasst euren Fantasien freien Lauf. Ich mache es gerade auch.
Ja, weiter am Text. Dann bin ich in die Nähe vom Borsigplatz schon gezogen. Das war eine Seitenstraße da. Und dann bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen. Grüße gehen raus. Und genau, und die wohnt halt noch in ihrer WG, in ihrer Studenten-WG-Wohnung am Borsigplatz. Und da ich dachte, ach, das ist sehr entspannt, da einzuziehen und in den allerhöchsten Stock und das Dach seine ganzen Klamotten hochzutragen.
Klar. Ja, super. Naja. Aber jetzt hat es ja auch einen Vorteil, dass du da wohnst, weil du bist ja wirklich ein waschechter, du bist Schalke-Fan.
Ja, tatsächlich. Also, wenn du in Recklinghausen aufwächst und geboren wirst, dann hast du halt nicht viele Optionen. Dann wirst du meistens von Vater, Onkel, lass es Tante sein, wer auch immer, entweder halt die Schwarz-Gelben, die etwas Seichtblaueren oder unsere Königsblauen.
Habe ich noch nie gehört, Seichtblaue. Ja. Aber hier im Hause gibt es auch ganz viele Seichtblaue. Grüße gehen raus. Unser Chef Audio, der ist, nee, das ist der Podcast-Chef Audio, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Der ist, das möchte ich gar nicht sagen. Ich sage einfach die nette Variante, der ist 68-Fan. Ist okay, ne?
Ja, vollkommen.
Und der Chefredakteur, also Video, Audio, Print, so alles, der ist auch so ein Seichtblauer. Bochumer.
Ach, ehrlich?
Ja, und auch unsere Chefsekretärin, falls sie das auch hört, auch hier, Grüße raus. Auch, ja. Also super.
Super.
Wir sind aber trotzdem hier, um über den FC Schalke 04 zu quatschen.
Das auf jeden Fall,
ja. Und du hast diese Herausforderung angenommen und hast gesagt, ach Mensch, da mache ich doch einfach mal mit, oder? Bring endlich mal ein bisschen Schwung in die Kiste rein.
Genau, also ich hatte schon das Glück irgendwie, dass ich auch während meines Studiums in die Richtung Podcast was machen konnte. Und das jetzt natürlich hier zu machen über den FC Schalke 04 ist natürlich ein Traum.
Ja, es ist manchmal aber auch ein Albtraum, wenn man die Gegebenheiten mal so nehmen muss, wie sie immer kommen. Und auf Schalke, es ist auch immer eher so ein flache, blöde Sprüche, ist immer was los. Und momentan ist es ja leider so, gerade in dieser sportlichen, nicht so guten Situation gibt es eine Sache, über die wir heute, ich habe erst mir vorgenommen, schwerpunktmäßig darüber zu reden, das neue Sportkonzept des FC Schalke 04. Jetzt wurde aber auch schon so viel darüber gesprochen und geschrieben. Ich denke mir, da werden wir gar nicht mehr so viele Worte finden. Aber ich glaube, so ein bisschen ansprechen sollten wir es schon. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber sagen, sprechen wir doch nochmal über das letzte Testspiel.
Ja.
Das hast du wahrscheinlich genauso wenig gesehen wie ich.
Genau.
Weil ich auch nicht vor Ort war.
Mhm.
Aber ich habe dann ein bisschen auf Twitter geschaut, welcher User, dem ich folge oder der mir folgt, in Ulm war beim Testspiel und habe tatsächlich einen gefunden und den habe ich einfach mal frech angeschrieben und gefragt, ob er nicht Bock hätte, mir seine Eindrücke zu schildern, was er so mitbekommen hat und wie er den FC Schalke 04 gesehen hat und ob es wirklich eine Verbesserung war. Und den, ich sag's vorweg, das ist aufgezeichnet, das habe ich gestern Abend gemacht. Aber das spiele ich jetzt euch jetzt ein und ich war super überrascht, was für ein Analytiker das ist. Der hat das Spiel schön beschrieben, also freut euch drauf, auf gute 10 Minuten quatschen wir über das Spiel. Ja, wir alle durften ja nicht ins Stadion nach Ulm. Also wir durften schon, aber es war einfach zu kurzfristig, weil wir uns gedacht haben, der Weg ist wirklich sehr, sehr weit. Und wir haben uns einfach darauf verlassen, dass Schalke, wie immer, jedes Testspiel streamt. Haben sie aber nicht getan. Und der FC Schalke 04 hat auch getickert, aber die nehmen ja nicht diese Stimmung so wahr wie der Fan vor Ort. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und habe einen gefunden. Und der kommt, wenn ich das so richtig deute, aus Süddeutschland, ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Ja, Paolo, so heißt du, 22 Jahre und du kommst aus Leichingen oder Leichlingen?
Ja, genau, Leichingen, 15.000
Leichen. Kennt doch jeder, oder? Also.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man es kennt.
Aber gut, es war ja auch nur, du hättest jetzt große Werbung machen können für dein Dorf, und hätte es erzählen können, wie toll das da ist. Und auf jeden Fall ist es ja toll, weil da wohnt schon mal definitiv ein Schalke-Fan. Und du warst relativ nah dran an Ulm und warst da. Wie war denn dein Eindruck von der Mannschaft?
Ja, also ich habe zum Glück keine lange Anreise gehabt. Und ja, das Spiel, schwieriger Anfang, würde ich mal sagen. So kam es wahrscheinlich auch rüber. Ich habe mir dann vorgenommen, ja, es ist niemand im Stadion, was mache ich? Also zumindest aus dem Ruhrpott waren es wahrscheinlich nicht so viele da, ist auch schwierig, so auf dem Freitag 18:30 war es, glaube ich.
Ja.
Die lange Fahrt von 500 Kilometer, glaube ich, da anzutreten, vor allem nach der Arbeit, ob man jetzt um 12 aus hat oder eben abends, ist einfach schwierig. Und ich habe es auch auf Twitter ein bisschen gelesen von den Fans, dass man halt wenig mitbekommt, ein bisschen dicke Luft gewesen, auch wegen kein Stream da. Dann habe ich auch einfach ein bisschen angefangen zu twittern und dann halt auch ein bisschen wiedergegeben, was ich sehe. Ja, Anfang war schwierig von der Mannschaft. Die haben lang gebraucht, finde ich, um ein bisschen reinzukommen. Ulm gut ins Spiel gekommen am Anfang. Erste halbe Stunde deutlich mehr Chancen gehabt. Halle hat uns ja ein, zwei, dreimal schon gerettet, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, dann würde ich sogar sagen, auch glücklich in Führung gegangen über Flanke von Mörken war das ja. Mhm. Über links außen. Strafraum war eigentlich kaum bis gar nicht besetzt zu dem Zeitpunkt, aber Ball kommt sogar noch auf. Und ja, im Rückraum steht dann Bobby Mohr. Rechts Direktabnahme, nimmt eine Volley, so Dropkick-mäßig und macht dann zum Glück das 1-0 und ab da lief es dann besser für uns.
Also war das tatsächlich der Tobi zum zweiten Mal hintereinander, hat er ja dann getroffen, der Dosenöffner.
Ja.
Also vorher ging nichts, ne?
Sozusagen. Ja, wir hatten schon auch ein paar Akzente nach vorne, aber wenn man sich auch die Aufstellung mal anguckt, wir hatten jetzt also wirklich bis auf Mörken, den nehme ich jetzt einfach mal als linken Flügel, hat auch dann da gespielt, mit Tobi und eben Polter dann halt in der Spitze, hatten wir nicht wirklich Offensivkräfte, auch allgemein mit dabei, Castelle halt noch auf der Bank und Kosuki da noch, der dann auch noch reinkam, aber auf die Startelf, ja, war dann mit Tower, Tempelmann und ja, halt Schallenberg auf der 6, das sind jetzt auch nicht so die Leute, die unbedingt viel nach vorne machen. Da war Lino, also Lino Tempelmann, hat dann schon auch mit nach vorne gearbeitet, war auch meiner Meinung nach so in den ersten 30 Minuten der auffälligste Schalke auch, ja, auch wie in den letzten Spielen, einfach hat vielen Ball gehabt und versucht, einfach ein bisschen Akzente nach vorne auch zu setzen. Ja, mit Tobi Mohr so der auffälligste Spieler auch gewesen am Anfang.
Sebastian Polter hatten wir heute übrigens in der Mixzone zum Interview. Der hätte ja jetzt die Chance. Hat er sich denn so ausgezeichnet in Ulm, wie man sagt? Also Trainer Thomas Reis hat ihn gelobt, hat gesagt, hat er gut gemacht. Wie würdest du seine Leistung beurteilen?
Also ihm jetzt eine schlechte Leistung zuzusprechen, nachdem er zwei Vorlagen und ein Tor gemacht hat, wäre jetzt unfair, würde ich mal sagen. Aber also erste Halbzeit, muss man wirklich leider sagen, war da unsichtbar, behaupte ich jetzt mal so, weil ja, es ging also von über ihm ging wenig, hat auch leider viele Duelle verloren und ja, wie ich gerade gesagt habe, auch beim 1-0, das wäre jetzt so eine perfekte Flanke von Mörken auch gewesen, wo man auch mal als Stürmer dann im Kopfball eben das Ding machen kann, was weiß ich. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ein Terodde gemacht, aber Polter war halt zu dem Zeitpunkt auch nicht im Strafraum. Stattdessen trifft dann Mohr, aber in der zweiten Halbzeit kann man wirklich sagen, hat er es wirklich gut gemacht, hat dann ja 2-0 von Castelle aufgelegt, hat einen Ball prallen lassen und Castelle dann auch perfekt unten ins Eck, unhaltbar, nimmt sogar noch einen Pfosten mit und ja, Elfmeter sicher verwandelt in die Mitte und auch noch 4-0 vorgelegt. Also zweite Halbzeit war gut von ihm, erste Halbzeit, finde ich, ist auch so ein bisschen sinnbildlich für uns allgemein diese Saison. Wir brauchen bei jedem Spiel ein bisschen Zeit immer, bis wir richtig reinkommen. So war es auch in Ulm. Immer die Anfangszeit verschlafen wir ein bisschen. So war es auch ein bisschen bei Sebastian Polter, finde ich. Jetzt, aber zweite Halbzeit, gut.
Ja, jetzt haben wir, ich muss mal kurz die Geschichte erzählen. Ich habe einfach mal geguckt, wer war jetzt in Ulm von meinen Twitter-Kontakten und dann ist mir Pablinho, 1904, so heißt er übrigens auf X, wir sagen immer noch Twitter, haben wir gerade beide festgestellt. Ich hätte nicht mit so einer Spielanalyse gerechnet. Also erstmal Chapeau. Vielen Dank. Also es war richtig gut. Dankeschön. Also ja. Wenn wir uns auf Fans verlassen können, dann Fans des FC Schalke 04, die können tatsächlich alle die Spiele des FC lesen. Also war wirklich sehr, sehr gut. Also Paolo, nur mal ein kurzer Eindruck von dir. Was wäre passiert oder was glaubst du, was wäre passiert, wenn Schalke oder wenn zum der Tobi Mohr dieses 1-0 nicht gemacht hätte, weil Ulm war ja in der ersten Halbzeit, so wie ich es gesehen und gelesen habe, besser, wenn die tatsächlich so ein dreckiges 1-0 oder vielleicht sogar dann 2-0 gewonnen hätten. Was wäre passiert mit der Mannschaft? Was glaubst du?
Schwierig, schwierig. Also wenn wir jetzt vor der Halbzeit das Tor nicht gemacht hätten, also richtig schlecht waren wir nicht. Also wir haben schon auch gut mitgespielt, jetzt nicht so, dass Ulm uns an die Wand gespielt hat, aber also es ging halt wirklich nicht viel nach vorne und es hat ja schon auch ein bisschen den Dosenöffner gebraucht dann mit dem Tor und ja, Niederlage, das Spiel, also ich meine, man sagt ja, Thomas Reis bekommt die Länderspielpause und das Spiel danach, wenn man dann aber nach Ulm fährt und da dann das Spiel verliert oder verloren hätte, weiß ich nicht, wie das dann auch ausgesehen hätte.
Aber jetzt, schwierig. Wir Journalisten, wenn wir vor Ort sind, da wird natürlich viel von außen reingetragen und natürlich sind bestimmte Medien auch angehalten, da ein bisschen die Schlagzeile reinzubringen und das alles noch ein bisschen dramatischer zu machen, als es vielleicht wirklich ist. Ist es für dich denn auch so dramatisch? Hast du auch Kritikpunkte an Reis oder ist er einfach ein Opfer, wie soll ich es nennen, von seiner Mannschaft, die er nun vorgesetzt bekommen hat, dass er halt das, was er gerne machen möchte, nicht 1-1 so umsetzen kann? Oder ist er doch einer, der vielleicht dann doch mal einen braucht und sagt, Thomas, du musst jetzt vielleicht was ändern?
Also ich bin an sich schon ein Fan von Thomas Reis. Also ich finde auch allgemein, man kann vor allem nach der Rückrunde letzte Saison, kann man ihm wirklich Also wenn man ihm da fußballerische Knowledge oder Qualität abspricht, das wäre auch, vor allem als Schalker wäre das falsch. Und klar, wir sehen, im Moment läuft es jetzt nicht so, wie wir es geplant haben. Wir haben geplant, dass wir wahrscheinlich direkt oben mit angreifen. Aber also so richtig die Schuld würde ich jetzt auf niemanden schieben. Ich glaube, weder Thomas Reis noch der Mannschaft kann man da so wirklich die volle Schuld geben. Ja, ich weiß nicht, liegt es daran, dass Thomas Reis vielleicht auch seine Wunschspieler nicht bekommen hat, was, wie es oft hieß, ob es der Thomas Leitsch, glaube ich, von Mainz war, ja, oder ob es Tim Starke war, wo er dann sagt, ja, ich kann halt auch die Pläne, die ich hatte, nicht richtig umsetzen. Deswegen brauche ich jetzt auch nochmal vielleicht die ersten paar Wochen nach der Sommerpause, damit ich mir wieder halt meine Mannschaft so aufbauen kann, wie ich möchte. Mhm. Ja, schwierig.
Zum Glück ist es ja nicht so gekommen. So, und wir müssen jetzt einfach abwarten, was passiert. Am Samstag geht es ja nun mal weiter und dann ist dann das nächste Pflichtspiel gegen den ersten FC Magdeburg. Kurz abschließend noch von dir, was glaubst du ist drin?
Boah, auch schwierig wieder. Ich sag auch, Magdeburg ist gut drauf. Ich hoffe trotzdem, dass wir mitnehmen, ist auch schwer. Wir spielen daheim. Ich hoffe, dass wir die Punkte bei uns behalten. Sieg wäre genial. Unentschieden, ja, muss ich im Moment leider auch sagen, wäre auch stark gegen ein gutes Magdeburg zurzeit.
Ja, 7 Punkte Vorsprung, ne? Nach 5 Spieltagen, muss man mal sagen. Ne? Stehen auf, ja, Platz 3 der Tabelle. Haben ein super Spiel gegen Hertha BSC gemacht. Und das haben die ja auch im Kopf. Das, ja, muss man ja auch bedenken. Ne? Die gehen ja, ja, voller Selbstvertrauen dann in das Spiel rein. Also hoffen wir das Beste. Und jetzt mache ich nochmal Werbung für dich. Wer fundierte Meinungen auf X oder Twitter lesen möchte, der kann sich gerne bei Pablinho, ich buchstabiere mal, Paula, Anton, Bertha, Ludwig, buchstabiert man heute eigentlich noch so, Ida, Nordpol, Heinrich, Otto und dann die 1904. Den könnt ihr gerne folgen. Und ich danke dir für deine Einschätzung. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn du Bock hast, können wir gerne ab und zu mal so eine Meinung von dir, würde ich dir gerne in unserem Podcast mal mit einbauen. Vielen Dank.
Ja, gerne. Bitteschön. Glück auf.
So, also, wenn ihr den jungen Menschen, 22 Jahre ist er übrigens, und ich finde, der hat eine richtig gute Fußballanalytik schon hingelegt. Wenn ihr den folgen wollt, ihr habt gehört, wie er heißt, schaut mal bei X, Twitter, wie auch immer ihr das noch nennen wollt oder nennt. Schaut mal nach und folgt dem jungen Mann. Und den werden wir sicherlich auch des Öfteren nennen. Ja, Nico, wir haben jetzt 4-2 gewonnen.
Ja.
Das ist natürlich für den Kopf definitiv gut.
Ja, das macht erstmal lockerer.
Ja, aber reicht das für das nächste Spiel gegen Magdeburg? Die stehen auf Platz 3. Haben 7 Punkte, glaube ich, Vorsprung, ja, 7 Punkte nach 5 Spieltagen. Mhm. Und da bin ich dann der Meinung, das wird kein einfacher Weg. Aber reicht das schon für den Kopf? Was glaubst du?
Schwierig. Also, wenn man bedenkt, dass Ulm, also wo Ulm herkommt, ne, die kommen ja jetzt auch, mittlerweile spielen die, glaube ich, dritte Liga. Mhm. Und ja, also, dass man da, die Erwartungshaltung sollte ja die sein, dass man da irgendwie was mitnimmt. Auch in einem Testspiel, auch mit jüngeren Spielern.
Ja.
Von daher, ich bin froh, dass das jetzt irgendwie geklappt hat. Ich bin auch froh, dass man neue Leute wie Kalasch reinschmeißen konnte. Ne? Der hat dann ja auch, sag ich mal, ins eigene Tor genetzt versehentlich. Gut, dass er...
Hat er das?
Hat er.
Okay.
Gut.
Ach ja, stimmt, es war ein Eigentor.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Gut, dass er diese... ich sag mal, diese Freiheit jetzt noch hat, in einem Testspiel gegen einen Drittligisten, gegen einen unterklassigen Verein, muss man ja so sagen, ist nicht despektierlich gemeint. Ja,
überhaupt nicht. Also,
nee, gar
das ist ein Profiverein schon. Dritte, ja, ja, Liga gehört für mich schon zu den Profis.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, und die waren ja auch mal ganz woanders.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Der SSV Ulm, der hat auf jeden Fall uns, sag ich mal, gut aussehen lassen, klar. Allerdings glaube ich, dass...
Nicht in der ersten Halbzeit, glaube ich.
Nicht in der ersten Halbzeit, auf dem Papier.
Also, wie gesagt. Ja, auf dem Papier, ja, hast recht.
Und ja, also klar, ein Eigentor mit dabei, da denkt man sich, ja gut, kann passieren.
Ja. Das ist ja der Punkt, das habe ich ja, ich habe mich ja von diesem Ticker verführen lassen. Mhm. Und da stand das nicht, dass es ein Eigentor war.
Ah.
Also da, darum hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Ich habe das tatsächlich gestern erst auf dem Trainingsplatz erfahren, dass das ein Eigentor war. Und Kallas leider auch, er muss man ja dazu sagen, der sollte ja diese Chance da bekommen, im Testspiel ein bisschen Luft zu schnuppern. Der hat ja überhaupt keine Vorbereitung. Der hat ja gar nichts.
Eben.
Und der ist auch jetzt leider verletzt, hat einen Schlag aufs Knie bekommen und macht momentan erstmal nur Laufeinheiten. Also man muss mal abwarten, weil man da anfangen kann mit dem individuellen Aufbautraining. Das dauert ja wahrscheinlich noch. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die Frage war ja, reicht das für Magdeburg? Ich glaube, die können wir jetzt schon beantworten. Wissen wir nicht, können wir nicht.
Wissen wir nicht. Vor allen Dingen, ja, geht man wahrscheinlich nochmal mit ein bisschen mehr, nicht Angst, sondern einfach ein bisschen mehr Respekt an die ganze Sache ran. Gerade nach dem 6:4 gegen Hertha BSC Berlin von Magdeburg. Ja, also die können schon gut kicken. Ne? Die sind jetzt auch, glaube ich, das zweite Jahr in der zweiten Bundesliga erst. Und nichtsdestotrotz, die sind nicht zu Unrecht in den ersten Spielen da oben.
Ja, die strotzen jetzt vor Selbstvertrauen. Das passt natürlich gar nicht so momentan in unser Konzept, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja,
apropos Konzept, da kommen wir gleich dazu.
Ja, also wenn ich noch eine Sache sage, ist natürlich, ich glaube, die große Schwierigkeit, die jetzt gerade da ist, generell, es ist einfach deutlich einfacher, einen Ball zu erobern, als dann was damit zu machen. Mhm. Und das ist genau der Unterschied zwischen letztem Jahr, wo wir in der Rückrunde dann relativ gut ausgesehen haben auch, oder vereinzelt sehr gut ausgesehen haben, und zwischen jetzt, weil jetzt haben wir den Ball am Fuß und sollen was machen.
Ja, aber der Reis kennt ja zweite Liga. Der weiß doch, dass das in der zweiten Liga anderer Fußball ist. Also das habe ich tatsächlich dann auch nicht verstanden, warum dieser Switch von Bundesliga auf zweite Liga nicht so schnell geklappt hat. Gegen Hamburg, da war ich im Urlaub, ich habe das im Fernsehen gesehen und habe dann eigentlich gedacht,
ich auch.
Punkt, ne? Aber ja. Ja, also das wird die Spieler auf jeden Fall beschäftigen, auch wenn die Spieler immer wieder sagen, die lassen das nicht an sich ran. Das glaube ich einfach nicht, zumal der eine Spieler ja mal sagt, ja klar, beschäftigt einen das. Und gestern Sebastian Polter zum Beispiel gesagt hat, ja, nee, wir wollen, ne, das ist unser Anspruch, dass wir immer mit Volldampf da reingehen und nicht im Denken da irgendwie eingeschränkt sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, Polter ist ein Thema.
Polter ist definitiv ein Thema. Ist natürlich ein erfahrener Stürmer, der jetzt, wo Terodde, sag ich mal, ausfällt.
Wahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich, ne? Durch sein Problem an der Wade, hat man schon gut durchhören können, auch, dass das wahrscheinlich nichts wird.
Nee. Also er ist im Lauftraining und wenn alles gut läuft, das können wir aber heute nicht sagen, weil heute kein öffentliches Training ist, wird er heute ins Mannschaftstraining einsteigen, aber ich glaube auch heute Mittwoch. Das sollte nicht reichen. Und Polti hat es ja gut gemacht.
Gegen Ulm hat er geknipst, wollte ich gerade sagen. Ne? Also muss man schauen. Also Sebastian Polter, man muss halt gucken, wie man den Spieler in Szene gesetzt bekommt. Sonst kannst du sonst wen da stehen haben.
Aber es ist gut, dass du sagst, Sebastian Polter, da haben wir einen coolen Ton. Er sieht das irgendwie nicht so dramatisch, habe ich das Gefühl gehabt. Wir haben ihn gefragt, ist Magdeburg klarer Favorit. Und da hören wir mal rein.
Ist Favorit. Also Favorit ist immer derjenige, der vielleicht mehr Punkte hat. Dann sagst du derjenige, der vielleicht der größere Verein ist. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Heimspiel für uns. Und es ist auch, genauso sollten wir das auch angehen, mit der Leidenschaft, mit dieser Leistungsbereitschaft auch wirklich an den Tag zu legen und auch vor allen Dingen uns selber mitzunehmen. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir auch schon Spiele hatten, wo wir durch gewisse Zweikämpfe, durch Laufwege uns selber auch gepusht haben. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen. Und dann ist auch egal, ohne jemanden, einen Gegner niedersprechen zu wollen, ist egal, wer der Gegner ist.
Ja, klingt alles, klappt. Werden 3 Punkte, Sebastian Polter dann Glauben schenken darf. Also er sieht sich ja eh nicht als zweite Wahl. Ich denke mal schon, es gab einen Knacks, als er gehört hat, Simon Terodde bleibt dann doch. Das hat ihn, glaube ich, definitiv beschäftigt. Er sagt immer, nö. Ist nicht so, gibt auch zwischenmenschlich gar keine Probleme. Alles super. Ich hoffe, das ist auch so richtig und das stimmt auch alles so. Aber jeder normale Mensch weiß doch, ein Konkurrenzdenken, das ist doch, den muss ich doch nicht unbedingt zu 100% mögen, weil ich weiß ja, ich will besser sein als er. Und dann gibt es doch mal ein bisschen
Reibereien, oder?
Ja, also ich glaube, Simon Terodde ist ein, nach dem, was ich höre, ein unglaublich guter Netzwerker, ein extrem wichtiger Spieler fürs Mannschaftsgefüge auch. Und ich glaube wirklich, dass es schwierig ist mit einem Simon Terodde, dass man da irgendwie groß Reibereien hat. Mhm. Ne? Außer man, ja, ich glaube nicht, dass man groß Reibereien mit Simon Terodde hat.
Ja, glaube ich auch nicht. Ich kenne ihn ja nur von dem, was wir vorgesetzt bekommen. Ich weiß nicht, die Doku, fand ich ihn super sympathisch.
Ja.
Ich fand ihn sowieso vorher schon super sympathisch, aber diese Doku hat nochmal eine Spur mehr Sympathie reingeknallt. Wahrscheinlich auch Familienmensch, ne, durch und durch. Und ja, wie er das beschrieben hat, wenn der Ball ins Netz rauscht, dieses Geräusch, wie ihn das, ja.
Ja, ich muss auch sagen, das hat mich auch sehr, sehr abgeholt. Dieses Geräusch von den Maschen und wie er da im eigenen Garten stand,
ja,
und einfach den Ball immer in das Tor von seinen Kiddies reingehauen hat. Einfach nur für das Geräusch. Und hat er gesagt, das macht ihn glücklich, das erfüllt ihn. Das ist, also solche Sportler
brauchst du
zu sehen, ist, also es motiviert mich irgendwie. Da kriege ich Bock auf.
Aber das ist ja die Frage. Sich motiviert es, aber motiviert es auch an Sebastian Polter? Das ist die Frage.
Ich denke schon, weil ich glaube, Sebastian Polter hat auch schon Stationen gehabt, wo er gezeigt hat, ich kann treffen. Und auch nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch im Oberhaus. Und Sebastian Polter ist mit Sicherheit auch in einem Alter, wo er jetzt nicht mehr ewig Zeit hat, sich auf die Bank zu setzen. Er ist 32 Jahre alt. Und ich glaube, Simon Polter muss auf jeden Fall...
Simon Polter? Ja, klingt gut. Das ist eine Symbiose aus beiden Spielern. Vielleicht ist das ja das Geheimnis. Sebastian.
Ja. Wow, Sebastian Polter.
Aber ey, da lass mich doch, das ist ja jetzt überhaupt kein Drama. Gestern habe ich, wir unsere Videos werden ja auf unseren Seiten eingebunden vom Medienhaus Bauer. Es gibt ja vom Medienhaus Bauer eine Schalke-Seite, nochmal ein bisschen Eigenwerbung, Recklinghäuser Zeitung, Härtener, Dattelner Morgenpost, 6 Titel, bei den Ruhrnachrichten gibt es. Also Schalke findet man auf unseren Portalen und unserem Haus definitiv. Und das Video wird aber zusätzlich noch, wenn es frei ist, auf YouTube hochgeladen. Und das habe ich gestern natürlich auch gemacht. Mhm. Kurzes Update vom Trainingsplatz und dann das Interview von Sebastian Polter mit ein paar Fragen reingeschnitten. Und was passiert? Autokorrektur. Ich knall das Ding bei YouTube rein und dann stand natürlich nicht Sebastian Polter, sondern Sebastian Potter.
Oh nein.
Ja? Und wenn du den Text mehrmals korrigiert hast, dann guckst du da nicht mehr hin. Du kopierst, ziehst das rein und für dich ist die Sache durch. Du siehst es auch nicht. Du siehst es nicht mehr. Ja. Und dann sitze ich gestern Abend, sehr spät Abend, also das Video war dann schon 4 Stunden auf YouTube online oder noch länger. Dann gucke ich mal rein und sehe ganz viele Kommentare. Oh, er kommt gerade frisch von Hogwarts. Und dann denke ich, scheiße. Also, das passiert schnell. Und ein Simon...
macht man schnell mal zum Sebastian,
ja,
auf jeden Fall. Also ja, ich weiß auch nicht, was
herkommt. Es ist ja auch eine perfekte Symbiose. Vielleicht wäre das unser Superstürmer.
Ja.
Also Simon Polter. Oder ja. Simon Potter.
Ja, also irgendein Zauberer braucht man nach vorne auf jeden Fall.
Ja. Keke top, aus meiner Sicht. Ich war mal Feuer und Flamme. Dann habe ich gemerkt, er hat es nicht so richtig hingekriegt. Und jetzt bin ich doch der Meinung, dass er richtig Dampf hat und auch die Möglichkeit bekommen sollte, mal auf seiner Position, nicht da rechts rumgehampel, auf seiner Position auch mal die Chance zu bekommen. Aber auch wenn wir heute fürchterlich von den Themen immer abschwenken, der hat, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der war am Montag gar nicht beim Training. Das ist nicht mal aufgefallen, nee, dummerweise. Wir sprechen ja immer, wenn wir da sein dürfen, mit Gerald Asamoah, der gibt uns immer ein Personalupdate. Und das hat er da auch nicht erwähnt. Und gestern war er da und hat teilweise mittrainiert. Teilweise saß er aber auch einfach nur am Rand und hat zugeschaut, aber nicht verletzungsbedingt. Da gibt es wohl im privaten Umfeld ist ja irgendwas passiert. Und das hat ihn wohl ein bisschen mitgenommen. Und darum ist er nicht voll bei der Sache. Und das heißt dann auch, gegen Magdeburg wird das dann nicht so gut aussehen. Also, das spricht alles für Sebastian Polter.
Ja, also nochmal zu Keke Top kurz. Ja. Ist ein sehr guter Junge. Ich finde den unfassbar gut.
Ja, guten Körper hat er. Also der ist ja, richtig der kräftig. Ist,
ich meine, 19 Jahre alt, ne?
Muss ich jetzt mal googeln? Ich glaube schon.
Ah, so ungefähr 19 wird er sein, denke ich. Und wirklich, also das, was ich von ihm gesehen habe, das war noch nicht viel im Profibereich, aber ich finde die Entscheidungsfindung eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Und wenn man bedenkt, dass da noch Potenzial nach oben ist, gerne.
Da ist absolut Potenzial nach oben. Und ich denke, er sollte auch seine Chance oder seine Chancen bekommen. Ja, aber bleiben wir beim Polter.
Simon, Sebastian.
Ja, wie sie auch alle heißen.
Nicht wahr?
Er wird am Samstag definitiv die Chance bekommen, wenn auch, ich glaube, auch selbst wenn Simon es schafft, halbwegs fit zu sein, könnte ich mir vorstellen, obwohl, nee, dann denke ich schon wieder, könnte auch Simon starten und dann Polter reinkommen. Ah, ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich drücke ihm die Daumen auf jeden Fall, dass er daran anschließen kann und endlich, was heißt endlich, dass er zeigen kann, dass er doch knipsen kann mit 32.
Ja, ich würde es ihm gönnen. Also ja. Simon Terodde, ich finde, da muss man auch gucken, 35, vielleicht sollte man da gerade, auch wenn es klappen sollte, irgendwie ein bisschen Belastungssteuerung mal in den Vordergrund rücken und dann vielleicht gucken, dass...
Ja gut, hat der Ulm ausgesetzt.
Ja, gut, aber Sebastian Polter zum Beispiel, der ist frisch, der hat ja bisher noch kaum Minuten gesammelt und ich würde ihn gerne sehen gegen Magdeburg.
Ne? Ich auch. Also er war ja verletzt, da muss man dazu sagen. Er hat eine wirklich Kackverletzung gehabt. Der hat eine Risswunde auf dem Spann gehabt, zwischen den Zehen. Und wenn da, das muss ja komplett zuheilen. Und da gab es wohl dann auch ein paar Probleme. Und naja, er sagt, er ist wieder fit, er denkt auch nicht dran, alles wieder gut. Und dann, ja, 3 Einsätze hat er schon gehabt, jetzt in diese Saison. Aber insgesamt nur 39 Minuten gespielt, das ist natürlich nichts.
Ja, das ist verschwindend gering, das stimmt.
Ja. DFB-Pokal hat auch einen Einsatz gehabt, 8 Minuten. Also knapp eine Halbzeit. In der ganzen Saison das natürlich wenig und darum, ja, lass uns jetzt mal weiter blicken. Also Magdeburg, kopftechnisch war es gut, dass man Ulm geschlagen hat. Nochmal, vielleicht darauf wollten wir nochmal zurückkommen. Es fand ja nun mal nur für Fans statt, die ins Stadion gefahren sind.
Genau.
Es gab keinen Livestream, es gab nichts. Die Begründung wäre teuer, weiß ich nicht.
Ja, also... Wie ich finde, gesunder Menschenverstand sollte eigentlich irgendwie sagen, natürlich will man ein bisschen Druck vom Kessel runternehmen, ist doch
ja,
klar.
Ja, also im Nachgang vielleicht verständlich, wenn das schiefgegangen wäre, so wie das Testspiel, jetzt fange ich schon wieder an mit diesen Anführungsstrichen mit den Händen, gegen die U23, hast du ja bestimmt auch mitbekommen. Ich war live dabei und ich muss wirklich sagen, Hut ab. Oh, vor der U23, die wirklich aus meiner Sicht hätten noch viel mehr Tore schießen können und einfach Respekt hatten oder Angst hatten, dass sie vielleicht zu viel Schaden anrichten. Also das war sehr auffällig. Aber nichtsdestotrotz, es wurde ja im Nachgang auch runtergespielt. Das war ja gar kein Testspiel eigentlich. Sollten nicht mal Trikots anziehen.
U23 ist nochmal ein gutes Stichwort. Wir sprechen ja auch von Stürmern. Oder Offensivspielern.
Jetzt kommt.
Ich habe gehört, Niklas Castell aus der U23.
Castelle. Ja, Castelle.
Ah, ich dachte, das E wäre stumm.
Ne? Nee, tatsächlich nicht. Das ist,
Castelle.
Ist ein Sauerländer, habe ich gehört.
Oh,
also nee, Norddeutsch. Ah.
Jedenfalls Castelle.
Castelle. Niklas
Castelle aus der U23, der soll auch Chancen auf dem Kaderplatz haben.
Also, wie uns Gerald Asamoah schon mal verraten hat, definitiv kriegt er eine Belohnung und bleibt jetzt erstmal die nächsten Wochen bei den Profis und trainiert damit. Also,
ja, vielleicht der nächste.
Na, Hassan Ouedraogo, kannst du das gut aussprechen?
Hassan Ouedraogo, sage ich. Aber wie gesagt, ich sage manchmal Simon Polter oder anscheinend.
Ja, ich schreibe manchmal Simon. Sebastian Polter. Das ist, ja. Also, es liegt, und das, selbst, das wollte ich ja gerade als Beispiel vielleicht nochmal sagen. Selbst diese Kommentare dann dazu treffen mich, weil ich habe ja nicht aufgepasst und dann wird sich lustig gemacht und das ist natürlich für einen Verlag natürlich schon blöd, ne, wenn du sowas dann online stehen hast. Aber wie soll es denn den Spieler gehen, wenn dann immer wieder draufgehauen wird und draufgehauen wird und bla bla bla. Ja, also Niklas Castelle könnte auch eine Option sein. Ja. Vielleicht dann, wenn Sebastian Polter nach 80 Minuten oder 70 Minuten immer noch nichts getroffen hat.
Ja, und dann steht es wahrscheinlich irgendwie 1-1 und vielleicht...
Ja, wäre ein 1-1 okay aus deiner Sicht?
Auf keinen Fall.
Nein?
Also, natürlich muss man jetzt sehen, wir hatten einen schwachen Start. Ne, man muss auch gucken, wir kommen aus keiner guten Form, während Magdeburg in einer guten Form ist. Allerdings, der Anspruch, der muss jetzt einfach sein, wir gehen da jetzt hin und wir versuchen irgendwie diese drei Punkte quasi mitzunehmen. Und
wir bleiben ja zu Hause hoffentlich.
Ja, also hinten ins Stadion.
Ja. Bist du im Stadion?
Diese Woche wahrscheinlich nicht. Ne, es gibt da noch einen Geburtstag, auf den ich diese Woche muss.
Ja. Ja. Geburtstag ist jedes Jahr. Magdeburg nur. Hoffentlich einmal im Jahr zu Hause. Nicht, dass die aufsteigen und wir bleiben.
Also, das ist mein bester Freund. Also da muss man eine Ausnahme machen.
Da muss man Ausnahme. Was ist der für ein Fußballfan?
Der ist Bochumer.
Ah, so ein, wie hattest du es genannt? So schwachblau? Ja, so ähnlich, ne?
Ja, so bläulich.
Schwachfarbenblau. Ja, soll es alles geben, ist auch völlig in Ordnung. Dann, ja, wird das ja eine schöne Feier werden, wenn ihr dann gleichzeitig den großartigen Sieg des FC Schalke 04 gegen den ersten FC Magdeburg feiert.
Ja,
zwei Ex-Schalker. Das
ist dabei. Dein Tipp?
Mein Tipp? Mhm. Oh, ich tippe so ungern. Mein guter Kollege und Freund Dirk Russe-Schlamann von Sky.
Ist mir ein Begriff.
Der hat mich mal ordentlich zusammengefaltet, weil ich in der Saison, als wir abgestiegen sind, also nicht in der vergangenen Saison, sondern vor zwei Jahren, ordentlich zusammengefaltet, weil ich immer über Instagram vor jedem Heimspiel einen Tipp abgegeben habe. Hab dann immer so schöne Grafik animiert und
schön.
Es hat natürlich nie gepasst, weil ich ja immer auf Schalke getippt habe. Außer gegen Frankfurt.
Auch das ergibt Sinn. Da gibt es ja extra das Tippspiel für die Medienmenschen.
Ja, ja, das mache ich aber nicht mit.
Ach so.
Nee, ich mache das für mich und habe das dann immer gemacht und er hat gesagt, Alter, egal was du tippst, es ist scheiße und wir verlieren. Und da habe ich das gelassen. Und darum tippen fällt mir sehr schwer, nicht, dass ich einer, dass ich wieder, aber ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, okay, dann weiß ich, dass ich ab jetzt fragen kann, wie ist dein Gefühl?
Ja. Also mein Gefühl ist durchaus gut. Gestern auch das Training verfolgt. Die waren laut auf dem Platz. Einer war besonders viel laut und das ist Marius Müller. Also der ist, also ich weiß, dass ein Ralf Fährmann und Marius Müller mit die lautesten auf dem Platz sind. Und ich weiß auch, dass ein Ralf Fährmann natürlich eine gewisse Verantwortung hat aufgrund seines Standings in der Mannschaft. Aber der Marius Müller, muss ich schon ehrlich sagen, der macht ihm jetzt nicht nur Konkurrenz im Tor, was die Leistung wohl betrifft, sondern auch auf dem Trainingsplatz. Er ist lautstark, der faltet die Spieler zusammen.
Ja, so wirkt er auch, ne?
Ja, aber ich muss dann dazu sagen, vielleicht auch manchmal eine Spur zu viel. Also so gestern habe ich dann manchmal gedacht, hat er sich jetzt noch selbst, also reflektiert er das noch selbst, dass er zum Beispiel eine gewisse Situation, dass die Abwehr natürlich vorne löchrig war, dass dann der Ball da rein, und dann betone ich, rein kullert, er den aber nicht hält, er aber völlig ausrastet, weil da vorne alles falsch gelaufen ist. Da halte ich doch meine Klappe.
Ja, da ist der Fokus dann wahrscheinlich schon so festgefahren auf
andere.
Das, was vor dir passiert, dass du vielleicht gar nicht mehr
guckst, was denn selber vielleicht hätte machen können. Also, genau so. Aber nichtsdestotrotz, so Spieler brauchst du. Du brauchst Verantwortung auf dem Platz. Du musst die anpeitschen und als Team. Wollen wir nochmal einen kurzen Schwenk machen? Wie siehst du die Situation, Fährmann, Müller? Gerechtfertigt, so wie es jetzt ist? Ja, ne?
Vollkommen. Ja, also, ne? Ich muss sagen, es war ja immer so. Ralf Fährmann, ich wäre gerne mit dem als Nummer 1 in die Saison gegangen. Mhm. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass man eine starke Nummer 2 gebraucht hat, die auch auf dem Niveau performen kann, mindestens, weil es auch Teil der Geschichte ist, dass Ralf Fährmann spielt gut und leider ist er sehr verletzungsanfällig. Und wenn Ralf Fährmann dann nicht da ist, dann hatten wir in den letzten Jahren andere Torhüter, die dann nicht dieses Niveau ganz halten konnten, hatte ich das Gefühl. Und mit Marius Müller, klar, der ist als Zweiter geholt worden, der kam rein, hat direkt abgeliefert, ist oft eigentlich einer unserer stärksten Spieler auf dem Platz, was ja auch schon genug sagt. Und ja.
Hassan und Marius.
Mhm, ja. Genau. Und mit zwei Leuten und davon einem Torwart kannst du ein Spiel eigentlich nicht gewinnen. Mhm. Deswegen verstehe ich auch, warum er ausrastet. Ich verstehe, warum er sich ärgert. Aber ja, das, ich weiß nicht, ob die Wirkung, ob er das da nicht vielleicht ein bisschen verfehlt, weil ich glaube nicht, dass das die Sprache ist, die jeden Spieler mitnimmt.
Ja, manchmal muss man die schon aufrütteln, das sehe ich schon, aber tatsächlich ist er manchmal aus meinem, das klingt jetzt wahrscheinlich wieder der Preuß, der wieder auf den Müller draufhaut, weil ich tatsächlich, ich glaube, ich war fast mit der Einzige, der gesagt hat nach dem Hamburg-Spiel, warum lobt ihr alle Müller? Nur weil er die Bälle da weggekloppt hat? Also aus meiner Sicht hätte er auch mal einen Ball festhalten können.
Ja, kommt auf den Ball an.
Ja, ich weiß, natürlich gibt es Bälle, die man einfach wegkloppen muss, aber es gibt auch Bälle, die man einfach mal festhalten kann, um schon mal die nächsten Situationen einfach zu entschärfen, dass es gar nicht weiter dazu kommt. Aber das ist eine andere Nummer. Es gab noch einen Ex-Torhüter, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, vielleicht hat er seine Aussage ja schon wieder revidiert, ein Ex-Schalker-Torhüter, ein legendärer Torhüter, der das genauso gesehen hat. Das hat mir mein Kollege Norbert Neubaum verraten.
Ich verstehe, nämlich
auch mit ihm gesprochen und gesagt, ja, also ich weiß gar nicht, warum der Müller so gehypt wird. Mhm. Aber mittlerweile bin ich dann auch als großer Fährmann-Fan der Meinung, dass so wie es jetzt ist, ist alles in Ordnung. So, liebe Leute, ich weiß nicht, habe ich es am Anfang erwähnt, dass wir uns ja schwerpunktmäßig eigentlich auf dieses Sportkonzept stürzen wollten. Aber mir fällt es wirklich schwer, die Kurve dahin zu kriegen. Aber irgendwie müssen wir das nochmal ansprechen, weil es hat natürlich schon beschäftigt.
Auf jeden Fall. Ja?
Also jetzt lass uns mal wirklich chronologisch nochmal anfangen.
Bitte.
Im Leitbild steht unter Punkt 10, dass so ein Sportkonzept erstellt werden soll. 10 Jahre.
Seit 2013.
Ja. Und jetzt ist es endlich passiert. Und wie war dein Gefühl, als du das erste Mal dieses Sportkonzept, du hast es komplett gelesen?
Ja, mein Gefühl war, uff, das ist viel.
Ja,
viel, auf jeden Fall. Und dann habe ich es durchgelesen und ich habe mir die Eckpunkte auch nochmal rausgearbeitet. Ich habe auch mir ein paar Beiträge dazu angeschaut und ich muss sagen, ja, ich bin nicht wirklich viel schlauer als vorher.
Also, das Erste, was ich gesehen habe, war, Moment, wenn ich einen Verein habe, hat man ja generell ein Konzept, sollte man zumindest, um erfolgreich zu sein. Und das war irgendwie nichts Neues, wo ich dann gesagt habe, oh ja, genau.
Ja, genau. Also es ist 72 Seiten lang. Ne?
Grafisch schön aufbereitet.
Genau. Ihr als Fans oder vielmehr als Mitglieder könnt ihr euch das Konzept auch als PDF im Vereinsheim herunterladen. Ne? Da könnt ihr gerne auch selber mal da reinschauen und genauer euch angucken, was steht denn da drin, beziehungsweise was machen wir damit? Für alle anderen, die da jetzt nicht so die große Lust drauf haben und generell für die, sag ich mal, Lesen jetzt nicht das Hobby Nummer 1 ist, sind wir ja hier.
Ich muss dazu sagen, selbst ich muss ja sehr, sehr viel lesen, recherchieren, blablabla. Es fiel mir schwer, das zu verstehen, irgendwie auch. Und du hast jetzt die Eckpunkte rausgeschrieben? Bin ich mal gespannt.
Einige.
Also die wichtigsten.
Genau.
Okay. Also du hast es zusammengefasst.
Ja, vorweg muss man, glaube ich, erstmal sagen, es geht jetzt nicht um eine eindeutige Spielphilosophie in diesem Konzept. Das heißt jetzt nicht, okay, wir spielen jetzt 4-3-3 und haben dies und das und jenes und so wollen wir erfolgreich sein auf dem Platz.
Funktioniert ja eh nicht, weil
genau, ändert sich. Genau, denn ne, wenn man schon davon ausgeht, Trainer arbeiten unterschiedlich, ne, und wie gesagt, da muss die sportliche Ausrichtung natürlich universell anwendbar sein, sag ich mal. Und deswegen ist es keine deutliche Spielphilosophie, von der gesprochen wird, sondern das Ganze fungiert eher als Leitfaden für die sportliche Ausrichtung des Vereins.
Ne? Die eh eigentlich da sein sollte. Schon jetzt, oder?
Eigentlich ja.
Ne? Okay, aber, ich bin gespannt.
Aber das wurde halt alles jetzt mal endlich nach über 10 Jahren schriftlich festgehalten. Mhm. Da muss man ja dann auch mal den Hut ziehen, dass das Sportvorstand Peter Knebel gemacht hat. Ne, dass er sich daran
er verkauft hat. Es so als sein Baby, oder? Täuscht mich der Eindruck?
Nee, überhaupt nicht.
Ah, okay.
Also überhaupt nicht, der Eindruck täuscht dich nicht.
Ach so.
Genau, er verkauft das absolut als sein Baby. Ja. So, es ist nun mal so, dass man damit langfristig in die Top 6 der Bundesliga will. Wieder.
Okay, dieses Ziel hätte ich auch ohne Sportkonzept gesehen. Für die Größe des Vereins.
Genau.
Und hat man auch schon oft kommuniziert.
Genau. Wichtige Punkte sind aber auch, dass nicht nur in der Nachwuchsarbeit die Spieler als solche, als Fußballware ausgebildet werden, sondern als Persönlichkeiten entwickelt werden sollen. Und ja, wo ich mich auch gefragt habe, eigentlich gibt es doch schon seit immer und ewig die Kooperation mit der Gesamtschule Bergerfeld.
Mhm. Ne?
Und
Klappenschmiede ist sehr erfolgreich.
Genau. Dann ist auch ein wichtiger Bestandteil des Konzepts noch für die Lizenzspielerabteilung, dass man Spieler nicht mehr ausleiht, es sei denn, man hat wirklich eine Kaufoption verankert oder ne, keine Kaufverpflichtung, sondern wirklich eine Kaufoption und der Fokus soll vor allem auf Daten liegen.
Aber das haben wir ja diese Saison ja schon gemacht. Wir haben eine einzige Leihe mit Kaufoptionen.
Genau.
Yusuf also, Kabadai.
So ist es. Aber man muss ja auch sagen, die Laien, die in den letzten Jahren so getätigt worden sind, ich glaube, das will man jetzt vermeiden. Mhm. Und wie gesagt, es ist gar nicht so viel Neues alles.
Also Ziel ist, Marktwert aufzubauen. Das hat der Peter Knebel und der Hechelmann ja schon vor dem Start der Saison gesagt, dass man halt darauf verzichten möchte zu leihen. Kaderwert ist die neue, wenn ich es jetzt mal so ausdrücke, der neue Shit auf Schalke.
Ja, ja,
genau. Weil Kaderwert heißt dann auch gleichzeitig Erfolg. Und da habe ich aber schon ein Fragezeichen.
Würde man meinen, ne? Mhm. Genau. Kaderwert gleich Erfolg. Eventuell. Man muss halt gucken, wie man haushaltet. Und deswegen Kaderwert gleich Erfolg. Es ist natürlich so, dass Spieler nach und nach dann von Vereinen weggekauft werden würden. Sehr viel Konjunktiv. Ich sag mal so, die würden weggekauft werden von Vereinen und dann muss man ja irgendwie gucken, wie kriege ich die Lücke geschlossen. Und da ist es nämlich ganz zentral, dass jetzt noch mehr auf Daten geachtet werden soll. Also Datenanalyse, Interpretation und auch Datenvisualisierung sollen vom ganzen Mitarbeiterstab in Zukunft, darauf soll ein besonderer Wert gelegt werden. Mhm. Und durch die Modernisierung des Datenanalysebereichs möchte man in Zukunft im Scouting besser aufgestellt sein, um noch bessere Transferentscheidungen zu treffen als bisher.
Ich hebe meine Hand.
Ja.
Scouting-Bereich. Wo ist der neue Chef-Scout? Der ist ja noch gar nicht da.
Stimmt.
Ja, also Konzept ist da, aber immer noch kein neuer Scout. Das hat ja eigentlich vorher André Hechelmann gemacht.
Genau, der ist ja jetzt Sportdirektor.
Der ist ja jetzt Sportdirektor. Also da fängt es schon an, da hast du schon irgendwie wieder, aber gut, da ist schon, es gibt generell ganz viele Fragen. Und da hast du ja gerade gesagt, es soll die Spielentwicklung angetrieben werden und das fängt mit der U8 an.
Mhm.
Klare Linien. Für die Knappenschmiede. Genau. Wenn ich jetzt, du bist auch Papa.
Nein.
Noch nein, nicht. Du wirst Papa.
Auch nicht.
Entschuldige,
also, hab
ich jetzt weiß verwechselt.
Weiß ich nicht, noch nicht.
Ach nein, du wirst 30, das hast du gesagt.
Ja, nächsten Monat.
Also ich bin Vater.
Und ich fast 30.
Ja, ich sag jetzt mein Alter nicht, das ist. Nein, aber U8. Jetzt habe ich keinen Jungen. Vielleicht ist es noch was anderes, aber Mädchen, das ist ja noch gar nicht verankert. Mädchen sollen ja auch eine Rolle spielen,
ja,
in diesem neuen Sportkonzept. Also es soll ja ein Sportkonzept sein, was sich stetig weiterentwickelt.
Genau.
So, also der Ideallauf, so verstehe ich es, korrigiere mich bitte. Ich habe ein Kind, was Fußball spielen möchte, U8, geht da rein und das ist dann eine Art Probetrainingsgruppe, wo die Kinder für Schalke begeistert werden sollen. Was ja generell schon vorher geklappt hat. Also ich denke, wenn ein Kind Bezug zu einem Fußballverein hat, wo dann noch Schalke draufsteht, da brauche ich doch kein Sportkonzept. Da weiß ich doch, dass, also Eltern bringen doch, die Dortmund-Fans sind, ihr Kind nicht nach Gelsenkirchen. Das wird nicht funktionieren, oder?
Nicht unbedingt. Wobei man auch sagen muss, vieles wird, glaube ich, heutzutage außerhalb des Elternhauses auch weitergegeben. Und gerade wenn man jetzt hier aus der Region Vereine sieht, die ja größer sind oder erfolgreicher sind, dann ist es für ein Kind natürlich einfacher, sich mit einem Verein vielleicht zu identifizieren, der öfter den Sieg davon trägt, der in der ersten Liga jetzt um die Meisterschaft mitkämpft.
Ja, da ist es doch schon ein großes Fragezeichen. Ne? Welche Kinder kommen denn dann nach Gelsenkirchen?
Deswegen, also aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, glaube ich, dass man irgendwie versuchen möchte, durch dieses Konzept diese jungen Menschen relativ früh wieder zu begeistern für den Verein.
Gut. Dann gibt es eine weitere Sparte, Grundlagenbereich U9 bis U11. Dann gibt es, also das ist auch noch, das lese ich gerade jetzt erst, das ist ja in einem Kilometerkreis aufgezäumt. Im Umkreis von 30 Kilometern soll das erfolgen. Also es gibt eine klare Grenze. Alles, was drüber ist, ist dann nicht lokal genug für den FC Schalke 04, darf ich das so verstehen?
Also wie gesagt, es gibt viele Fragezeichen,
ja,
ne, die da, sag ich mal,
vereinzelt überregionale Top-Talente für ein führendes Team im nationalen Bereich bilden. Okay. Mhm. So, dann kommt Leistungsbereich U15 bis U17 und auch soll mit nationalen und internationalen Top-Talenten verstärkt werden. Passiert eigentlich auch schon.
Ja.
Und dann die U19 wird für den internationalen Markt berücksichtigt und soll führend im nationalen und internationalen Vergleich sein. Also, ist auch, die U19 ist doch sehr erfolgreich, oder?
Also
haben sie doch bis jetzt eigentlich vieles richtig gemacht.
Genau.
Ohne Sportkonzept.
Wie gesagt, es ist vor 10 Jahren gefordert worden, oder versprochen worden, sogar von Vereinsseite, dass dieses Konzept mal verschriftlich wird. Mhm. Ich glaube, ein Großteil dessen ist wirklich, dass das Konzept überhaupt verschriftlicht worden ist.
Weil es machen musste.
Erstmal das. Und um irgendwie was Verschriftliches zu haben, woran man sich orientieren kann. Dass man wirklich mal schwarz auf weiß irgendwie was hat, ne? Und transparenter, also quasi Entscheidungen aus Fansicht auch transparenter zu machen, da sie halt schriftlich festgehalten sind. So nach dem Motto, hey, guck mal hier. Hier sind unsere 72 Seiten. Ihr habt die Möglichkeit, die zu lesen.
Ja.
There you go.
Ja gut, also wir können jetzt weiter noch darauf eingehen. Du hast ja bestimmt noch ein paar Eckdaten. Ne? Was ist noch wichtig?
Ja. Zum Beispiel medizinisches Ziel haben wir noch gar nicht angesprochen.
Okay. Mhm. Passt ja auch gerade zur Lage.
Ja, definitiv. Und zwar im gesamten Lizenzspielerkader unter 1000 Ausfalltage pro Saison. Und da denke ich mir erstmal, okay.
Klingt erstmal viel,
klingt
oder?
Klingt erstmal viel. Dazu müsste man erstmal wissen, wie ist denn das überhaupt, was ist denn der Durchschnitt? Oder welche?
Das ist eine interessante Frage. Ja? Hast du noch was zu erzählen? Dann google ich das mal. Vielleicht finde ich das auf die Schnelle.
Ja, also wir
können. Also jetzt nochmal, also liebe Leute, 1000 Ziel ist es, 1000 Ausfalltage unter 1000 Ausfalltage pro Saison. Zählt das jetzt für die Profimannschaft oder zählt das für alle Mannschaften?
Also so wie ich das verstanden habe, war das nur für die Profimannschaft. Und wenn du jetzt, sag ich mal, 30 Leute, du kannst das ja grob überschlagen, wenn du irgendwie 30 Leute da hast und eine Ausfallzeit von, weiß ich nicht, im Schnitt 30 Tagen pro Kopf hast, ne? Weil du hast ja welche, die deutlich weniger verletzt sind. Du hast auch welche, die vielleicht mal im Kreuzbandriss, wie jetzt zum Beispiel Leo Greimel, leider ausfallen. Ne?
Ich habe beim Fußball 2,5 Wochen, bei Handballer um die 4 Wochen und bei Fußball und Eishockeyspieler, und wieso nochmal Fußball? Achso, Moment, Basketballer, Entschuldigung, ich habe es ja. Basketballer durchschnittlich 2,5 Wochen Ausfallzeit, Handballer um die 4 Wochen und bei Fuß- und Eishockeyspielern sogar 5 Wochen. Also 5 Wochen Ausfallzeit ist Durchschnitt. Okay, das dann rechnen wir.
35 Tage. Wenn wir es jetzt mal 30 rechnen. Ja, das ist schon sehr nah dran. Nicht wahr? Das ist vielleicht sogar schon drüber.
Okay.
Die Frage ist jetzt natürlich, oder was ich mir gewünscht hätte, wäre klar aufgezeigt zu bekommen, wie schaffen wir das denn? Also es ist ja erstmal ein schönes Ziel. 1000 Tage insgesamt.
Ja, dafür gibt es ja jetzt das Konzept.
Ja.
Also sowas, ich lese es hier auch gerade, medizinisches Ziel unter 1000 Alpha-Tage. Mhm. Psychische Gesundheit sei die Grundvoraussetzung, da fängt es ja schon an. Die müssten ja dann alle Handys weg und kein Social Media. Das macht ja vieles auch schon kaputt.
Klar.
Sollen Grundvoraussetzungen sein für den Erfolg. Und die medizinische Infrastruktur mit Orthopädie und Radiologie vor Ort könnten nicht viele Clubs bieten. Auch die Ernährung wäre elementar wichtig. Erwarte ich aber auch von jedem Verein, der sich sportliche Ziele gesetzt hat. Und ja, okay. Also aus meiner Sicht auch nichts Neues.
Ich glaube, es ist ganz viel so, guck mal, wir haben es aufgeschrieben.
Ja, okay. Ja. Also Spielphilosophie, darum lese ich auch gerade, geht es erst auf der Seite 37. und da gehört dann Mut und Dynamik rein. Auch das, okay, ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber natürlich hast du Fragezeichen. Und es gab ja auch eine Veranstaltung, die dann schon... der FC Schalke 04 durchgeführt hat, mitgeredet. Da war Peter Knebel zu Gast. Ich habe da reingehört und da gab es schon durchaus kritische Fragen aus dem Publikum, die dann auch diese Fragezeichen haben. Aus meinem Eindruck heraus hat Peter Knebel nicht immer diese Fragen hundertprozentig beantwortet oder so beantwortet, dass das Fragezeichen nur minimal kleiner geworden ist. Und immer mit der Wahrscheinlichkeit, naja, es ist ja noch nicht fertig. Es wird ja weiterentwickelt. Da hat man ja gerade gesagt, ein großer Teil fehlt ja noch. Die Damen, die sollen ja auch berücksichtigt werden. Was ja, ich glaube, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist.
Ja, ich meine, er hat doch auf Kritik aus dem Publikum dann auch gesagt, ja, das Konzept soll ja auch, also relativierend, das Konzept soll ja auch regelmäßig überarbeitet werden.
Ja.
Und
alle 2 Jahre.
Ehrlich? Alle 2 Jahre?
So habe ich es verstanden. Oh, was ist, wenn Peter Knebel nicht mehr da ist? Wer macht's dann? Also ist...
Das müsste eigentlich festgelegt sein.
Ja, eben, soll ja nicht. Soll ja nicht personengebunden sein. Soll ja quasi... Stimmt. Ja. Das Einzige, was mich jetzt beruhigt hat, als ich das Sportkonzept überflogen habe, ich gebe zu, ich habe es nicht im Detail so durchgelesen, habe mir auch nur die Zusammenfassung angeguckt. Es gab ja auch Menschen, die das von außen quasi begutachtet haben. Und ich weiß nicht, Raphael Brinkert, sagt ihr was? Nee. Raphael Brinkert kommt aus Haltern, hatte eine große Agentur mit Christoph Metzelder.
Tatsächlich habe ich mal gewohnt in Haltern.
Ja, ich.
Mit Bennys Eltern auf einer Straße.
Ja. dann wirst du wahrscheinlich auch Raphael Brinkert in irgendeinem Zusammenhang schon mal gehört haben.
Also das Gesicht kenne ich vielleicht.
Naja, aber er lebt jetzt in Hamburg, hat da seine Agentur sehr erfolgreich, hat die Kampagne übrigens auch für Olaf Scholz gemacht, Bundeskanzler, also die Werbetour quasi vor den Wahlen. Also
nicht die mit der Augenklappe jetzt.
Ich glaube, da hat er auch seine Finger mit dem Spiegel. Also, er ist dann der erste Ansprechpartner und der hat schon einen Plan. Der hat, glaube ich auch, ich weiß nicht, ob ich was Falsches erzähle, aber ich glaube, er hat sogar dem FC Schalke 04 die Webseite übergeben. Der hat ja eine Webseite erstellt und da hatte er relativ schnell, glaube ich, um die 20.000 Follower, das waren in den Anfängen, und hat die dann dem FC Schalke für ich glaube, doch schon Geld überlassen, aber das Geld ging, glaube ich, in soziale Projekte. Mhm. Ja, also er ist Schalke-Fan durch und durch, war mal Geschäftspartner von Christoph Metzelder, mhm, und die haben sich natürlich getrennt, ne, nachdem da gewisse Dinge herausgekommen sind, oder da möchte ich mir gar kein Urteil jetzt bilden. Okay. Und der hat dann war ich so ein bisschen beruhigter, weil ich eigentlich sehr viel von ihm halte. Ich bin aber kein SPD-Wähler, möchte ich jetzt.
Das ist sowieso.
Egal.
Also, das wird hier nicht behandelt.
Ich bin Schalker, das reicht. So soll ich unterschreiben. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, das Sportkonzept wirft weiterhin viele Fragen auf. Du kannst das auseinandernehmen. Du kannst, ich glaube, auch bei einem wirklich gut durchdachten Konzept kannst du immer irgendwas finden und immer irgendwie was Negatives sagen. Ich glaube, es muss auch einfach mal aufhören, vom Umfeld immer draufgehauen zu werden. Das ist jetzt grammatikalisch richtig.
Bestimmt.
Ich habe Fragezeichen. Also es sollte vielleicht vermieden werden, nicht immer direkt drauf zu hauen, sondern vielleicht auch einfach erstmal das wirken zu lassen und vielleicht doch auf das Gute zu hoffen.
Ja, also ich habe mir mein Fazit auch irgendwie reingeschrieben. Es sind ja erstmals wirklich Richtlinien, die dabei helfen sollen, künftig sportliche Entscheidungen aus Fansicht transparenter zu machen, da sie schriftlich festgehalten sind. Aha. Dennoch ist es zunächst nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vor allem, da noch nie jemand im Verein so ein Konzept aufgesetzt, geschweige denn veröffentlicht hat. Das muss man dann doch lobend erwähnen, finde ich.
Ja, gut.
Man kann an dem Konzept jetzt erstmal rummäkeln, wie man will, aber es ist jetzt erstmal da.
Der 10. Punkt im Leitbild des FC Schalke 04 ist nach 10 Jahren erfüllt worden. Was ist der 11. Punkt? Der wurde aber schon erfüllt, ne? Nicht, dass der erst nächstes Jahr dann... ich habe den sogar hier. In unserer Vergangenheit liegen die Wurzeln unserer Zukunft. Diese wollen wir aktiv gestalten, besonders in den Bereichen sportliche Entwicklung, Bindung der Mitglieder, Fans, Mitarbeiter, Sponsoren an Schalke 04, wirtschaftliche Entwicklung, klar, soziale Verantwortung. Alles Punkte, die aus meiner Sicht selbstverständlich sind und wo es auch tatsächlich an jedem Punkt, auch trotz Leitbild und das schon länger verankert ist, auch ab und zu hapert. Ne?
Und die auch alles heißen können.
Ja.
Also wie gesagt, es ist halt gerade im Lizenzspielerbereich, ich finde es, also das Sportkonzept bezogen auf die Jugend selber, finde ich eine gute Sache, finde ich auch sinnig. Aber die Lizenzspielerabteilung, im Lizenzspielerbereich, finde ich das alles noch ein bisschen zu schemenhaft. Das ist halt das Ding.
Ja. Wollen wir hoffen, dass eigentlich jetzt erstmal spieltagtechnisch alles gut wird, weil ich habe nämlich keinen Bock drauf, dass, wenn die verlieren. Wenn die Diskussion wieder aufkommen sollte, egal aus welcher Situation heraus, dass Thomas Reis der falsche Mann für Schalke ist, dann glaube ich, hat der Verfasser dieses Sportkonzeptes eigentlich auch keine Chance mehr, hier sich zu halten.
Das ist so. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Also, ne, alleine schon die Vorstellung, wenn ich mich daran zurückerinnere. Ich glaube, das ist... Naja.
So, wir haben ja viele Trainer. Der Hansi Flick ist frei.
Ja.
Der hat ja auch, hast du das gehört? Also nochmal zur Information, wir sind heute extra hier nach Mal in die Redaktion gegangen, haben hier einen schalldichten Raum, aber es wird hier renoviert über uns, eine Etage drüber, und es knallt und rauscht und bohrt fürchterlich. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommt. Über Kopfhörer höre ich eigentlich nichts, aber gerade hat es ordentlich gescheppert.
War aber auch sehr passend, dass das direkt war, nachdem du Hansi Flick vorgeschlagen
hast. Ja, vielleicht war er das. Nein, ja. Das war der Fußballkonzert. Nein, der Hansi kommt nicht auf Schalke.
Ja, also ich frage mich auch, wenn Thomas Reis jetzt gegangen werden soll, wer dann? Also
ja, erstmal ist der Mike da.
Ja, aber will er sich das nochmal ans Bein binden?
Nein, hat er ja mehrmals betont, dass er sowas nie wieder machen möchte.
Wie Hüb Stevens auch schon damals.
Ja, also. Aber ich glaube, bei Hüb, Nee, das könnte mir Ihnen gesundheitlich, glaube ich, nicht mehr zutrauen,
ja,
oder?
Also, aber jetzt haben wir ja ein Konzept, jetzt sollte alles klappen.
Ja. Schauen wir auf den 6. Spieltag. Schalke spielt am Samstag. Jetzt hat man es gehört. Hast du es auch gehört?
Ja.
Über Kopfhörer. Also das sind Bohrgeräusche, die nehmen die ganze Etage auseinander. Liebe Leute, jetzt wollten wir endlich Podcasts anbieten, die von der Qualität hochwertig sind. Und jetzt sitzen wir in einem isolierten, schalldichten Raum und hören trotzdem Geräusche. Dafür erstmal Entschuldigung, falls ihr uns irgendwo hört. Das ist unangenehm, aber da müssen wir jetzt durch. Wir sind ja eh gleich am Ende unseres Podcasts. Lass uns einen Ausblick wagen. Haben wir ja eigentlich schon. Wir spielen gegen Magdeburg. 2 Ex-Schalker dabei. Hast du dich damit beschäftigt oder soll ich erzählen?
Du darfst gerne. Ich bin noch am Kramen.
Aber was kramst du?
Nach Unterlagen.
Während des Podcasts kramst du nach Unterlagen. Aber wir haben gestern mit Gerald Asamoah gesprochen, wie immer, wenn wir zum Training gehen. Und da hat er noch so ein bisschen erzählt über 2 Ex-Schalker, besser gesagt über einen. Und das ist der Lukas Schuler. Mhm. Der ist jetzt schon ein bisschen weg, ein bisschen länger weg, glaube ich so um die 3 Jahre. Den hat er wohl auch mit nach Gelsenkirchen geholt und hatte viel Potenzial. Zumindest hat das Gerald Asamoah so gesehen. Und ja, Luca ist jetzt aber bei Magdeburg und auch der Jason Checker. Der war, glaube ich, sogar mal auch im Profikader mit im Trainingslager in Mittersiel 2019. Also ist schon ewig alles wieder her.
Also da warst du mehr als ich.
Ja, ja, da war ich ja dabei.
Ja, ja, also, eben.
Seit 2009 begleite ich quasi den FC Schalke 04. Und da war der mit, da gibt es ja immer dann, wenn Trainingslager ist, werden ja immer Spieler, die es verdient haben, Jugendspieler hochgeholt. Und da war er mit dabei. Aber als beide Wege trennten sich und ja, die haben sich jetzt in Magdeburg wiedergefunden. Und jetzt treffen sie quasi auf ihren alten Verein und sind richtig gut drauf. Ne? Also Lukas Schuler hat sich prächtig entwickelt. Und da fragt man sich, warum hat man so einen Typ nicht gehalten? Ja? Und dann hat Gerald Asamoah ganz klar gesagt, ja, das ist einfach eine Frage der Zeit. Du kannst, wenn er auf Schalke geblieben wäre, wäre er jetzt genauso gut. Hundertprozentig, hat er gesagt. Also dann hätte man ihn genauso entwickelt. Aber schafft man es als Verein, einen Spieler, der vielleicht dann keine Entwicklung zeigt, 3 Jahre durchzuschleppen, bis der Knoten platzt?
Vor allen Dingen, das ist die Frage. Entschuldige. Vor allen Dingen hat man zum Beispiel auch überhaupt die Plattform oder die Möglichkeit, den Spieler so lange spielen zu lassen, dem die Matchpraxis zu geben,
ja,
auf einem Niveau, auf dem er sich wirklich weiterentwickeln kann. Weil wenn du einen Spieler zu lange in der zweiten jetzt kicken lässt, dann stagniert es auch irgendwann.
Was hast du für ein Gefühl bei Asan?
Also ich finde den Jungen unfassbar. Es ist unglaublich einfach. Also ich ringe nach Worten, du merkst es. Ja. Der ist auch im Kopf schon so weit. Ne? Der hat den Kopf oben, der sieht seine Mitspieler. Natürlich ist er auch mal im Ballverlust bei, aber der traut sich Sachen.
Aber glaubst du, dass er mit dem Kopf schon so weit ist? Oder ich habe eher das Gefühl, dass er mit dem Kopf vielleicht noch nicht so weit ist. Und das ist das Positive, dass er diesen ganzen Scheiß außerhalb, der so reinprasselt, nicht an sich ranlässt. Dass das der Vorteil ist, den er hat. Weil er hat sich ja nicht beeinflussen lassen von der Situation. Wenn du andere gestandene Spieler siehst und er, wie er da einfach drauf losgeht, ohne nachzudenken, vielleicht kann man das auch mal fürs sportliche Konzept bitte notieren.
Das aber kann
steht
schon,
ja drin, steht ja drin.
Das kann schon an dem Alter liegen, ne? Also, ja. Schwierig. Also ich glaube, es ist auch immer eine Typenfrage.
Mhm.
Ich glaube, es hängt auch ganz stark von deiner Persönlichkeit ab. Und es gibt bestimmt auch Spieler, die 10 Jahre älter sind und die sich nicht da trauen, einfach mal ins 1-gegen-1 oder auch 1-gegen-2 gegen andere Verteidiger dann zu gehen, wo er das macht. Und auch in einer Schnelligkeit und ne, ohne groß irgendwie, also der macht sich keine großen Gedanken, der macht einfach.
Ja.
Und der kann auch. Und,
ja. Ich hoffe, dass die anderen sich dann auch ein Beispiel nehmen und da zumindest kopftechnisch anschließen können und einfach mal mit Mut und Dynamik, das steht im neuen Sportkonzept, so soll es dann auch gegen Magdeburg dann schon werden, weil es ist ja jetzt veröffentlicht, also müssen sie sich ja ab sofort auch an diese Regeln halten. So, du hast mich nach meinem Tipp gefragt. Ich habe gesagt, ich habe ein gutes Gefühl.
Das muss ausreichen, oder?
Ja, was tippst du denn?
Ja, gemessen daran, dass ich oft, also immer wenn ich unentschieden tippe, dass wir dann oft gewinnen.
Oh, dann ja. Tipp unentschieden.
1-1.
1-1. Obwohl du ja gesagt hast, das wäre kein gutes Ergebnis. Ne?
Nee, überhaupt nicht. Aber ne?
Hätten wir 5 Punkte.
Vielleicht kommt dann Castelle und kommt dann mal für uns in der 5. Minute Nachspielzeit. Und ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen.
Weißt du, wem ich es wirklich richtig gönne, dass er auch sein 3. Tor hintereinander erzielt? Das habe ich ja schon eigentlich hättest du jetzt schon wissen müssen, von wem ich spreche.
Ja.
3. Tor hintereinander. Tobi Mohr.
Ja.
Dem gönne ich das, weil der kann ja kicken. Was der in Heidenheim gemacht hat, der hat das ja. Sorry. Und da. Ich habe oft das Gefühl gehabt, Tobi, was machst du da? Also, das war manchmal schon.
Ja, überraschenderweise auch gerade auf der linken Seite. Ich fand ihn rechts vorne am stärksten bisher.
Das kommt ja noch dazu, ne? Also, das ist erst links außen und spielt dann rechts und macht dort sein erstes Tor. Also.
Ich
gönn's ihn. Also ich drücke ihm auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass er auch eine Rolle spielen wird. Und das wird er, glaube ich, auch gegen Magdeburg. Warum soll man einen Spieler, der jetzt einen Lauf hat, der gerade auch kopftechnisch auf einem guten Weg ist, warum sollte man den dann jetzt rausziehen? Und ich hoffe, das steckt noch weitere Spiele an. Du tippst 1-1.
Ja.
Ich habe ein gutes Gefühl. Also stehen wir nach dem 5. Spieltag mit 7 Punkten, rechne ich richtig. 4 haben wir, ne? 5, 6, 7 Punkten.
Ja, logische Konsequenz wären 7 Punkte. Ja.
Aber dann immer noch im Mittelfeld.
Ah. Ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag von der Wölfin gesäugt, ne? Sagt man ja.
Was? Das habe ich noch nie gehört.
Ja, jetzt aber.
Ja. Ja. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen und er sagte, er ist froh, dass, gut, Hamburg ausgenommen. Hamburg wird, glaube ich, jetzt auch.
Man glaubt es kaum.
Aber die werden wahrscheinlich da oben jetzt bleiben. Mhm. Aber ansonsten sind die Mannschaften, die man vielleicht jetzt nicht sofort ganz die man oben erwartet, also Kiel weiß ich nicht. Das ist immer, die sind mal komplett oben oder sind sie komplett unten? Jetzt sind sie wieder oben, Magdeburg ist oben. Aber die werden ja nach normalen Umständen auch wieder federn lassen. Wenn jetzt natürlich so Vereine, Karlsruhe wurde hochgehandelt. Hannover wurde hochgehandelt. Die haben ja alle, na gut, Hannover hat da schon noch 8 Punkte, aber die wurden ja alle als stärkste Konkurrenz
gesehen. Ja, Hannover würde ich ein bisschen ausklammern, weil in den letzten Jahren sind die halt auch eher, also die leiden so ein bisschen darin, dass sie keine Kontinuität reinkriegen, habe ich das Gefühl.
Und ja, aber welche Mannschaft kriegt das schon irgendwie? Gefühlt, wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, 2. Liga, Hertha hätte ich natürlich auch oben erwartet. Stell dir vor, alles läuft nach Plan, Hamburg, Hertha und ja, doch schon für mich Karlsruhe.
Karlsruhe?
Ja.
Wie kommt das?
Wie soll ich das jetzt beurteilen? Ich lese und lass mich gerne leiten und habe festgestellt, dass Karlsruhe echt einen sehr guten Kader hat und bin dann auch geneigt gewesen, mir mal ein Spiel anzugucken oder zumindest reinzugucken und habe dann doch schon gesehen, wow, wer steht denn da alles auf dem Platz? Und denke mir, mit so einem Kader musst du oder kannst du oben mitspielen?
Ja, sollte man. Also, 2. Liga ist immer eine Wundertüte. Ne? Zum Glück haben wir hier kein Phrasenschwein stehen, sonst wäre ich wahrscheinlich dran.
Wir haben hier eine Karaffe. So, Lars Stindl wollte ich sagen. Gut, der ist auch schon 35, aber der hat ja auch eine gewisse Erfahrung und von dem erwartet man Führungsqualität und Leaderqualität. Aber die überzeugen halt irgendwie alle nicht und bis jetzt waren die Ergebnisse ja dann auch durchschnittlich. Also gut, es wäre jetzt nur, das hätte mich jetzt, also Karlsruhe leitet mich nur von dem, was ich gesehen und gelesen habe, wo ich dann gesagt habe, oh ja, die haben tatsächlich schon Anspruch. Und sie haben es, glaube ich, auch selber gesagt, dass sie Anspruch haben, oben mitzuspielen.
Die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
Ja. Sozusagen. Ah, stehen trotzdem vor Schalke.
Trotz Stindl, was ein Bombentransfer ist.
Ja. Hm. Ja. Haben 7 Punkte.
Ja.
Alles, was über uns steht, hat es bis jetzt besser gemacht, muss man dann ganz klar sagen. Selbst Kaiserslautern, die wir ja weggehauen haben.
Ja, also als dann der zweite Mann vom Feld war, da waren wir dann auch gleich stark, hatte ich das Gefühl.
Ja?
Ja.
Oh, okay. Ja, gut. So, wie empfandest du deine Podcast-Premiere hier im abrissgefährdeten Medienhaus Bauer in Mahl?
Ja, also es hat super Spaß gemacht. Ich habe total Spaß gehabt, mit dir hier zu sitzen und zu reden. Ich gucke hier gerade auf den Tacho und ich muss sagen...
Ja, das stimmt nicht ganz. Wir haben ja aufgezeichnet ein Gespräch mit unserem Pablinho, 1904, so heißt er. Mhm. Also ist schon ordentlich was zusammengekommen.
Genau, eine Stunde. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell so viel wieder ist. Ne?
Ja, also... Ja, das geht, wenn man sich einmal, und jetzt haben wir ja Länderspielpause gehabt. Wir hatten dieses Testspiel, wo wir nicht viel von sprechen, drüber sprechen konnten. Wir hatten dieses Sportkonzept.
Ja.
Darüber haben wir gesprochen, aber irgendwie kommen wir nicht weiter.
Nein.
Haben immer noch Fragezeichen. Aber gehen der Sache positiv entgegen und warten einfach ab, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, vielleicht haben wir gar nicht das Recht, uns so ein Urteil zu bilden, weil wir die geheimen Dinge, ohne hinter die Fassade zu gucken, weil es steht ja auch drin, ne, ohne Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse zu verraten, vielleicht sind ja die Betriebsgeheimnisse, liebe Leute, vielleicht ist ja das Erfolgskonzept, was wir alle nicht wissen. Und darum hoffen wir drauf. Ich werde jetzt auf meinen roten Knopf drücken und dann fängt an leicht die Musik, die ich immer noch... Ich liebe die. Wie findest du die Musik? Kannst du ja noch, bevor es richtig...
Mir gefällt's.
Ja,
also, ja, ich bin zufrieden.
Ja, diese Musik, ich muss es immer wieder sagen, soll irgendwie, wenn man die hört, an den Schalke-Podcast denken. Und ich weiß nicht, ob du den letzten Podcast oder den vorletzten Podcast gehört hast.
Beide.
Ja, da war ja das Thema, da ist ja ein Werbepartner beim FC Schalke 04 in der Halbzeitpause, der auf den Würfel dann kommt, hat diese Musik.
Ah.
Hat er sie wegen uns? Weil er sagte, da müssen wir mit aufspringen. Also, ich habe sie selber ausgesucht, da waren die noch nicht da. Hm. So, bevor die Musik, danke.
Ich danke.
Wir hören uns definitiv wieder und liebe Leute, haltet durch. Wir werden hoffentlich nächsten Mittwoch mit einem Sieg gegen Magdeburg 3 Punkte feiern und nur Positives berichten.
Alles Gute, ciao.